Die Welt der Jagd. Herzlich willkommen zum November-Podcast von Hand on Demand. Wir sind wieder für euch da. Es wird langsam kalt. Der Herbst ist definitiv angekommen in Deutschland. Und Ruven, du bist zum Glück auch wieder da.
Ja, Tim, schön, dass wir gemeinsam wieder sprechen. Ich freue mich jeden Monat aufs Neue auf unseren Podcast. Und es wird einfach nicht langweilig, finde ich. Wie geht's dir damit?
Es ist auch nicht lästig, finde ich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn wir wieder irgendwas bequatschen können. Es passiert ja zum Glück auch immer irgendwas.
Ja, aber du musst den Podcast ja auch nicht schneiden.
Der ist ja unscripted eigentlich. Also ja, es gibt jetzt nicht wirklich einen Plan.
Der ist unscripted. Wir müssen immer unser Nachgespräch rausschneiden.
Unser Vor- und unser Nachgespräch, wo wir ermitteln, was wieder in der Welt der Jagd so passiert ist. Aber Ruven, was ist denn so passiert in der Welt der Jagd? Also der Herbst ist gekommen, die Brunften sind vorbei, beziehungsweise die einzigen, die noch dran sind, sind die Muffelwilder gerade so ein bisschen, ne?
Es ist sau viel passiert, muss ich sagen. Es ist so viel passiert und irgendwie die Zeit rennt auch dahin. Ich meine, die Bergjagd des Jahres war, da können wir gerne drüber sprechen. Das war eigentlich auch das absolute Highlight in meinem Herbst. Ich war viel unterwegs, viele Projekte und ich war aber, glaube ich, nicht ein einziges Mal, jetzt abgesehen von der Bergjagd des Jahres, auf Jagd.
Ich auch nicht wirklich.
Ja.
Also das Jagen ist eigentlich komplett zu kurz gekommen im letzten Monat zumindest, ne? Also klar, wir waren im September, waren wir noch in Serbien, du warst in Kanada, da waren wir relativ viel jagen, aber der Oktober war ein nahezu komplett jagdloser Monat, außer mit der Bergjagd des Jahres.
Dabei, ich finde, der Oktober ist eigentlich so einer der schönsten Monate im Jahr. Also ich liebe das, wenn dieser Indian Summer kommt und wenn diese Farben überall gelb sind und die Eichen sind so fast schon rot und wenn dann die Sonne scheint, das ist für mich eigentlich so nach dem Frühling die schönste Jahreszeit, finde ich.
Ja, und ja auch eine wildreiche Zeit, ne? Also beim Rotwild hat man dann noch so ein bisschen die Nachbrunft, das Rehwild kommt auch wieder ordentlich auf die Läufe, die müssen sich ja auch nochmal ein bisschen was anfressen für den Winter.
Alles hat Jagdzeit.
Alles hat Jagdzeit, das Dammwild brunftet, die Muffel kommen im Schwung, habe ich ja eben schon mal gesagt, die sind ja gerade noch dran.
Die ersten Drückjagden gehen los.
Die Drückjagden gehen los, also es ist richtig Alarm eigentlich im Revier und wir zwei sitzen hier vom PC, schneiden Filme und nehmen Podcast auf. Wir brechen das jetzt ab und gehen jetzt jagen rufen.
Scheiße,
was
ja.
Was soll der Mist?
Bitter nötig, aber ich nehme dann auch an, du warst bisher auch noch auf keiner Drückjagd dieses Jahr, oder?
Ich war auf einer Drückjagd vorletzte Woche und ich war eigentlich froh, weil es war ein sehr windiger Tag an der Mosel und ein sehr regnerischer Tag und ich merkte dann so, wir gingen in den Waldhang rein. Ich dachte, geil, und Jens wird schon abgesetzt auf dem ersten Stand, komplett hinterm Wind. Ich so, cool, weil ich war davor die Woche auch noch ordentlich krank. Ich so, ja, perfekt, du sitzt schön windgeschützt. Dann gehen wir weiter und weiter und ich sehe schon so einen Drückjagdbock auf der Ecke zu dem nächsten Tal so ein bisschen disponiert. Und ich so, nein, bitte nicht der, nein. Ja, und mein Ansteller so, ja, Tim, das ist übrigens dein Platz. Ich so, danke, cool. Der Wind und der Regen kam wirklich so schön, so senkrecht da reingeschneit. Also ich hatte zwar noch einen Schirm dabei, aber ich war mehr damit beschäftigt, meinen Schirm festzuhalten als die Waffe. Das Einzige, was vorbeikam, war ein Fuchs aus dem Hinterhalt. Ja. Ihn nur noch abspringen sehen, wegschnüren oder wie auch immer man das jetzt in diesem Fall nennen würde. Und das war's.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch nicht so der wirkliche Freund von den Oktoberjagden, weil irgendwie sind sie meistens nicht so erfolgreich. Auch gerade jetzt bei mir im Arnsberger Wald, wo ich gerade jagdlich sesshaft bin, ist einfach jetzt durch diese ganzen Kahlflächen, das ist jetzt alles so zugewachsen und die Vegetation ist im Oktober so hoch, dass es auch irgendwie, es ist eh warm und du siehst nichts und so. Und ja, dann die einzige Drückjagd, wo ich jetzt gern hingegangen wäre im Oktober, die war während der Bergjagd des Jahres. Mhm. Leichte Terminüberschneidung und da wurden 40 Stück Rotwild geschossen und verdammt nochmal, habe ich was verpasst. Aber
das ist ja einiges.
Morgen geht's dafür los. Morgen bin ich das erste Mal auf einer Jagd und mal schauen, im Arnsberger Wald.
Bei uns geht's jetzt auch richtig los, Ruben. Am Donnerstag in Revier Nummer 1 und am Samstag in Revier Nummer 2 die ersten heimischen Drückjagden bei uns im Revier. Und wenigstens am Samstag, glaube ich, sind wir wirklich guter Dinge, dass da einiges liegen wird. Also Sauen sind ausreichend da. Rotwild ist auch ganz gut da, von daher.
Ja.
Das könnte was werden. Und wir haben mal anständiges Wetter dieses Mal. Also die letzten Jahre sind unsere Jagden wirklich immer ins Wasser gefallen und es war immer Sturm und widerlich. Und jetzt haben wir wirklich eine gute Woche für diese beiden Drückjagden.
Ja, ich glaube, es werden neblige Jagden diese Woche. Wollen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, lass uns mal das Drückjagdthema für den Dezember aufheben.
Ja.
Und ich hätte richtig Bock, mit dir über die Bergjagd des Jahres zu sprechen, weil ich muss sagen, das war für mich ein absolutes jagdliches Highlight, was in mir selbst noch so richtig nachklingt. Ich bin so richtig glücklich und geerdet davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Der Berg begeistert. Rufen, wir waren ja beide schon mal am Berg jagen. Bei mir ist es deutlich länger her, als es bei dir jetzt der Fall war. Aber Jens und ich haben wirklich wieder gemerkt, wie der Berg einen in seinen Bann zieht und wie glücklich einen dieser Berg auch machen kann, wenn man dann oben mal angekommen ist. Es ist wirklich einfach diese ehrliche Jagd. Es geht nicht um die Trophäe. Es geht einfach nur um das Jagen und das Erlebnis an sich. Aber wir fangen am besten mal vorne an. Was ist denn überhaupt passiert auf der Bergjagd des Jahres? Wir haben dieses Projekt ja lange angekündigt und ja, Rufen, da ging's los.
Was ist denn überhaupt die Bergjagd des Jahres? Wir haben ja schon die Drückjagd des Jahres und jetzt habe ich schon die negativen Leute sagen können, wir kommerzialisieren jetzt den Berg, aber ich würde sagen, dem ist überhaupt nicht so. Und zwar ist die Bergjagd des Jahres eine Idee, die kommt von den Bergjägern, von den Einheimischen, von den Österreichern. Und ich bin so froh, weil ich hätte mir niemals vorstellen können, wenn jemand diese Idee mir davon erzählt hätte, dass das überhaupt umsetzbar ist. Wir haben ja insgesamt mit 17, 16 Leuten im Berg gejagt. Stimmt das?
Ja, mindestens, ja.
Ja, also wir waren in Teams unterwegs, immer Zweierteams und wir hatten eine ganze Menge Teams und du musst ja erstmal so viele Leute überhaupt unterkriegen im Berg. Das haben unsere Gastgeber, der liebe Georg und der Stefan, hervorragend gemacht. Das sind zwei eingefleischte Kärntner, die sind Jäger mit Leib und Seele und haben das Glück, große Reviere zu haben. Und in diesen Revieren haben sie uns eingeladen, gemeinsam zu jagen und die Bergjagd so zu präsentieren der Welt, wie sie eigentlich ist. Und ich finde, Bergjagd kommt sowieso viel zu kurz bei jeglichem Jagdfilm-Content, dass ich mich da auch wirklich drauf gefreut habe, weil es mir auch ein Anliegen ist, das zu teilen, wie schön dieser Berg begeistert und diese Werte der Bergjagd.
Aber es heißt ja nicht umsonst, auch in dem deutschen Sprichwort, da wird mit hinterm Berg gehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Bergjagd kommt, aber da war es ja oder ist es ja im Grunde auch so, ne? Also besonders die Österreicher oder die Bergjäger, die wollen den Berg ja immer so ein bisschen auch für sich behalten, was ich auch total verstehen kann, weil das ja auch so eine einzigartige Natur ist und man ja auch nicht will, dass da einem hunderte Leute die Berge hochtigern. Ich meine, es gibt genug Gebiete, glaube ich, in Österreich oder Bayern, wo man das machen kann, aber diese Jagdgebiete, da will man ja Ruhe halten. Das Wild ist da oben ja auch empfindlich, das ist vollkommen klar. Und deswegen ist es umso besonderer, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, mal eben mit Stefan und mit Georg das so zu organisieren und da haben wir noch ganz viele andere zugehört und andere Reviere und andere Pirschführer und andere Hütten und alles mögliche. Also es war ja einfach ein Riesending. Wir konnten uns das ja selber gar nicht vorstellen, was das für Ausmaße annimmt. Das haben wir ja jetzt erst gesehen, als wir dann da waren.
Ja, und ich muss sagen, mit einem Grund, warum die Österreicher es hinterm Berg halten, ist auch, dass die Jagd oder die ganze Entwicklung der Jagd in den Bergen, finde ich, noch ein Stück weit zurückliegt. Ich würde sagen, wir in Deutschland sind so 10 Jahre weiter, was so die moralische und technische Entwicklung im Berg angeht. Also nicht, dass die jetzt damit Kim und Korn jagen würden, aber man merkt schon, dass dieses ganze so Internet und digitales Jagen und so, das ist auch ja eine andere Nummer dort. Die wird sehr kritisch gesehen auch. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so wenig Bergjagdfilme eigentlich, weil das so gar nicht gang und gäbe ist. Wie bei uns in Deutschland, wir machen das jetzt schon so lange, Tim, und für uns ist das völlig normal. Das ist für die Österreicher nicht normal.
Ja, und ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass es so ist. Also Jagd ist ja eben was total Ursprüngliches, aber ich finde es auf der anderen Seite irgendwie auch wichtig, dieses Thema der Bergjagd dann doch auch wieder zu zeigen und dafür auch zu sensibilisieren. Und ja, das hatte ja natürlich auch alles einen Grund, warum das jetzt alles so passiert ist. Der Georg ist ja seit einiger Zeit stellvertretender Landesjägermeister und ihm war es einfach ein Anliegen, dieses Thema Jagd in Österreich oder Jagd in Kärnten grundsätzlich einmal weiterzubringen und da auch wieder mehr der nicht jagenden Bevölkerung näher zu bringen. Und das heißt, man muss sich ja ein bisschen öffnen, um das zu tun. Und insbesondere in Österreich, wo das alles so traditionell ist, ist da natürlich, ja, ich sage jetzt mal, die Kluft zwischen Jung und Alt und neuen Jägern und alten Jägern vielleicht sogar ein bisschen größer als in Deutschland. Ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht ist es auch nicht so. In jedem Fall ist ja Öffentlichkeitsarbeit sowieso wichtig. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum diese Bergjagd des Jahres entstanden ist.
Ja, und absolut mutig, finde ich, ne? Wenn du überlegst, ein Mann in seiner Position, dass der sich sozusagen traut, entgegen der kritischen Stimmen aus der konservativen Jägerschaft zu sagen, ja, ich will die Jagd transparenter machen. Damit geht er für sich ja auch ein Risiko ein, aber ihm war das ja von vornherein klar, es ist kein Risiko für ihn, weil er weiß, dass das funktionieren wird und auch gut wird. Und ich glaube, das, was wir erlebt haben in den Tagen, das werden die Filme hinterher zeigen, die wir auf Hand on Demand haben werden, das wird dann auch für sich sprechen.
Wir können ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie das da abgelaufen ist. Also wir sind mittwochs alle angekommen in der Nähe der verschiedenen Jagdgebiete. Wir haben uns da alle zentral in einem Hotel getroffen. Dort war dann erstmal die Begrüßung, die Teams haben sich zusammengefunden, die Teams wurden eingeteilt zu den verschiedenen Jagdführern auf die verschiedenen Hütten. Ich glaube, wir waren insgesamt auf 7 oder 8 verschiedenen Hütten im Berg. Das waren ganz unterschiedliche Hütten von teilweise, ich will jetzt nicht sagen Luxushütten, aber schon, ich sage es mal, schönen, guten, besseren Jagdhütten mit Wasser, Strom und so weiter, bis hin zu wirklich kleinen, gefühlten so Ziegen- oder Kuhstellen, die ein bisschen besser ausgebaut waren, ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne alles. Da waren die Leute wirklich mit ihrer Jausen, die sie bekommen haben, auf sich alleine gestellt. Ja, und dann wurde eben gejagt ab Donnerstag Mittag, nachdem wir noch eben die Waffenkontroll geschossen hatten, die wir von Blaser zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, und dann waren wir alle sozusagen auf uns allein gestellt auf dem Berg. Viele hatten 2 Tage keinerlei Handyempfang. Wir konnten nicht kommunizieren.
Ja, ja.
Ja, und da war man eben dann auf seinen Jagdführer angewiesen und auf das eigene Können oder auch nicht Können. Und natürlich haben sich dann am Berg, kann man sich vorstellen, bei den ganzen Teams verschiedenste Dramen und Erfolgsgeschichten abgespielt.
Ja, aber zumindest muss ich sagen, es ist mir nichts zu Ohren gekommen, was irgendwie im Negativen passiert wäre. Es ist alles glatt gelaufen. Es gab keine irgendwelche kritischen Nachsuchen oder irgendwas. Es gab Jagderfolg, es gab auch mal keinen Jagderfolg, es gab Höhen und Tiefen, wie du gesagt hast, Leute, die verzweifelt sind an sich und ihren Grenzen, die sie überschreiten mussten im Berg, und ich will auch gar nicht zu viel vorweggehen, ich selber habe auch wirklich ein richtig tolles Erlebnis gehabt, wie gesagt, ich zehre noch davon, und für mich ist diese Quintessenz der Bergjagd, der Berg erdet mich als Jäger enorm, auch diese österreichische Jagdmentalität. Danach kommst du runter und ich finde, es macht was mit dir. Es macht dich zu einem anderen Jäger.
Ja, also es ist schwer, das zu beschreiben. Fällt mir gerade selber wieder auf, was der Berg dann so mit einem macht. Also der Moment, der mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist der, wo Jens Weidmanns Heil hatte am Berg und das wirklich mit einer unfassbaren Aussicht auf das gesamte Tal. Die Sonne zog hinten auf und man war einfach, man saß da oben einfach nur und die Welt lag einem so ein bisschen zu Füßen nach diesem Weidmannsheil. Man schaute da runter und dachte sich einfach nur, wie wunderschön kann das Leben und die Jagd einfach nur sein und gleichzeitig mit so einer deftigen Demut,
ja,
dem allen gegenüber.
Es wird ja nichts geschenkt, ne? Du musst dich ja erstmal hinarbeiten und dann, wenn du dann noch geschossen hast, dann hast du vielleicht mal eine Schussentfernung von 200 oder 300 Metern gehabt, was ja eigentlich nicht weit ist. Jetzt so, wir Deutschen, wir gehen dann vom Hochsitz runter, laufen da 5 Minuten hin und packen die Beute ein, ja, ab auf dem Hänger und ab ins Kühlhaus. Aber ich selber musste zu meinem erlegten Stück Wild fast 1 Stunde aufsteigen, habe auch mein Leben vielleicht ein bisschen zu sehr dafür riskiert. Aber am Ende, wenn du dann runterkommst und bist, ich sah aus wie, weiß ich nicht, also voller Dreck, Schweiß und also nicht nur mein Schweiß, sondern auch der Schweiß des Tieres. Das ist einfach dann was anderes. Das kannst du halt nicht hier bei uns mit dieser, ja, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht Totschießjagd nennen, aber das ist mir schon nach Kanada so gegangen. Als ich aus Kanada zurückkam, da war ich auch schon so von dieser deutschen Jagd so ein bisschen müde, muss ich sagen. So dieses, ja, du weißt, was ich meine, ne? Wir sind so deutsch und alles regulieren und ja, alles totschießen so und irgendwie, das war ich ein bisschen satt.
Also es hilft in jedem Fall ab und zu mal sowas zu machen, was eben körperlich auch anspruchsvoll ist, weil erst dann merkt man, wie anstrengend das wirklich alles ist. Ich gehe fest davon aus, dass das nicht die letzte Bergjagd des Jahres war, sondern dass da noch einige kommen werden. Insgesamt haben wir schon vor Ort einfach gemerkt, das Feedback war unglaublich gut. Wir haben nur strahlende Gesichter gesehen. Wir hatten ja diesen schönen Abschlussabend an diesem Schloss, wo dann feierlich und traditionell Strecke gelegt und verblasen wurde. Und wir den, ja, die Bergjagd dann alle zusammen mit, ich glaube, fast 150 oder 200 Leuten dann haben ausklingen lassen. Es gab noch viele geladene Gäste dann vor Ort. Und ja, das haben wir dann wirklich zelebriert. Und das Schönste fand ich aber wirklich schon, als wir uns kurz vorher im Hotel getroffen haben und die ganzen Teams wieder zurückkamen. Alle hatten so ein fettes Grinsen im Gesicht und sahen so glücklich aus. Also ein bisschen fertig auch, aber einfach glücklich. Also jeder hat dieses Grinsen in sich getragen.
Ich weiß noch, Lukas, der dann morgens noch auf Jagd war, dann kam dieses zeremonielle Streckelegen und so, was du gerade erzählt hast. Und er stand da irgendwann neben mir. Es war schon, glaube ich, die Sonnenuntergang. Und er war unruhig und sagte nur so, Rufen, ich muss jetzt essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und dann gab es diese wunderbar zarten Rippchen.
Ja.
Und Lukas ist über dieses Buffet hereingebrochen und sagte, jetzt endlich habe ich mein Frühstück. Und hat da wirklich einen Teller nach dem anderen vernichtet. Und das war ihm auch, glaube ich, sehr gegönnt. Er hatte auch eine sehr anspruchsvolle Jagd und ja, das ist echt einfach herrlich gewesen.
Lukas, der alte Gebirgsjäger, der kennt sich ja eigentlich aus am Berg, aber ist dann immer wieder herausfordernd. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mit meinem Bruder zusammen, wir werden wieder öfter in den Bergen jagen. Das ist einfach eine tolle Sache und an dieser Stelle nochmal tausend Dank an Georg und Stefan. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Vielleicht auch bald werden wir die zwei auch mal mit in den Podcast nehmen.
Ja.
Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil die haben auch wirklich so viel zu erzählen. Und Stefan war ja unser Jagdführer und ich kann einfach nur sagen, dieser Mann ist eine Maschine vor dem Herrn. Das ist unglaublich, was der für Bergeskills hat. Also ich glaube, Jens und ich wären heute noch am Bergen, wenn wir das hätten alleine machen müssen. Unglaublicher Typ, größter Respekt dafür und es war wirklich eine wahre Freude, diese Bergjagd. Könnt ihr euch sehr drauf freuen, Rufen, du freust dich bestimmt auch schon sehr auf den Schnitt.
Doch freue ich mich tatsächlich, weil ich habe auch schon reingeschaut in die Daten, ich habe sie ja alle fleißig gesammelt und es ist sehr gut gefilmt worden, so was ich auf den ersten Blick gesehen habe und dann macht es auch Spaß, sowas zu schneiden und wir werden ja vermutlich, also das wird auf jeden Fall mehr als ein Film, das kann ich schon sagen, es ist so viel Material, so viele Geschichten und Emotionen und ich vermute fast, das wird so eine Serie werden und ich kann mir vorstellen, was meinst du, Salzburg, da wo wir eigentlich ja jagen waren in Österreich, wäre doch ein guter Ort für eine Premiere, oder?
Genauso ist es auch geplant, Rufen.
Die hohe Jagd.
Genau, da wird es gemacht. Da wird es die Premiere geben. Vielleicht gibt es schon so ein kleines Sneak Preview in Dortmund auf der Messe. Aber die Premiere wird in Salzburg stattfinden, definitiv.
Ja, und vielleicht auch nochmal jetzt eine gute Stelle, Danke zu sagen. Also nicht nur Danke an Georg und Stefan. Ich glaube, Georg ist ja ein absoluter Macher und hat dadurch, dass er auch die Messe Salzburg jahrelang organisiert hat, Erfahrungen organisieren. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so reibungslos gewesen. Aber da waren natürlich noch viel mehr Menschen im Hintergrund, die ganzen Bergführer, die ganzen Frauen zu Hause, die ja teilweise auch für uns vorgekocht haben, dass wir auf den Hütten essen können und die Partner auch nicht zu vergessen. Es wurde ja unterstützt, das Event von der Blaser Group, also mit Gewehren von Blaser, Sauer, Mauser und so weiter, Wärmebildtechnik und so weiter, da waren viele Sponsoren dabei, das werdet ihr alles sehen. Die haben dieses Projekt erst möglich gemacht und da sind so viele Zähne, die ineinander greifen mussten und ich bin da echt begeistert, dass das so funktioniert hat, deswegen großes, fettes Dankeschön.
Ja, das muss man wirklich sagen, das ist Jens und mir nachher auch noch aufgefallen, weil normalerweise nach so einem Event hast du immer gesagt, das ist okay, ja gut, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen und dies und das und also da fallen einem immer so 4, 5 Sachen ein, auch wenn es mal nur Kleinigkeiten sind, die man anders macht. Und hier wirklich in diesem Fall, uns ist nichts eingefallen, wo wir gesagt hätten, okay, das müssen wir beim nächsten Mal aber anders machen. Nichts.
Ja, selbst die Begrüßungsveranstaltung, wo dann auf dem Programm stand hier Vortrag und so, ich dachte schon so, boah, jetzt müssen wir uns da noch 2 Stunden hypnotisieren lassen. Nein, überhaupt nicht. Dieser Vortrag von dem Hubert Zeiler, ich weiß nicht genau, wie er gerade heißt.
Super interessant war das.
Ein absoluter Top-Experte und was der uns da an Wissen abgeliefert hat, so genial, so interessant.
Über das Gabsbild, ne? Das muss man ja dazu sagen.
Ja, genau.
Und ich fand, man konnte dieses Wissen, was man gelernt hat, sofort auch beobachten nachher auf der Jagd.
Ja, 100%.
Es waren genau die entscheidenden Sachen, die er einem erzählt hat.
Also ganz, ganz spannende Vorträge und Input. War einfach perfekt durchdacht von Anfang bis Ende, die Veranstaltung.
Herrlich. Ja, das war schön. Der Berg. Der Berg hat uns, ja, wie soll man sagen, er war gnädig zu uns.
Ja, ich war ja 4 Wochen vorher schon auf Bergjagd oder nicht mal 4 Wochen vorher, glaube ich, unter anderen Umständen. Und da habe ich, der Film ist eigentlich schon fertig, da habe ich gesagt im Voiceover, glaube ich, der Berg hat mir Bescheidenheit gelehrt und... So ist es einfach. Du bist ganz klein danach, aber innerlich ganz groß und glücklich.
So ist es, so ist es. Naja, zurück wieder ins Flachland.
Ja, die ist wieder nur scheiße. Die Kacke ist am Dampfen. Ich kann zumindest nur von mir berichten. Ich glaube, du hast damit noch nicht so viele Berührungspunkte in der Eifel. Aber hier oben grassiert die Myxomatose und die Vogelgrippe ganz doll. Hier verenden überall die Kraniche gerade auf den Wiesen. Und ich habe es ja schon im letzten Podcast gesagt. Die Kanadier haben mir den Kranich als das Flying Ribeye vorgestellt. Hätten wir sie mal einfach alle letzten Jahre straff bejagt und schön gegessen, hätten wir einen vollen Bauch gehabt, wären glücklich und die Bauern wären zufrieden gewesen. Jetzt müssten sie da nicht elendig krepieren, muss man ja wirklich sagen.
Sag mal, ich habe da vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo auch Jäger irgendwie auf so einer Wiese sind in Warnkleidung mit Waffen und dann ist da so ein leidender Kranich und dann sagen die, wir dürfen den jetzt nicht schießen.
Ja, ich glaube, das ist richtig, aber ich, ganz ehrlich, ich würde auch völlig die Finger davon lassen. Sowas, wir haben das ja bei der Wolf-Thematik im Podcast auch besprochen, das sollen die immer schön dann ihre eigene Suppe auslöffeln, die Leute. Ich meine, es ist schlimm, aber...
Ja, aber ist das jetzt auch schon wieder so, dass wenn man jetzt einen sichtlich kranken, mit Vogelgrippe infizierten Kranich irgendwo dahin sieht, dass man da nicht mal eben Peng machen kann?
Vielleicht muss der auch erst mit dem Narkosegewehr betäubt werden, um dann mit dem Zugang eingeschläfert zu werden. Keine Ahnung. Also der Kranich ist nicht ein Jagdrecht. Ich lasse da überall die Finger von.
Wird erstmal ein ASP-Zaun noch drum gezogen.
Und dann fliegt er einfach weg.
Ja, das ist also völlig absurd wieder.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch klar, ne? Man hat das ja wirklich beobachten können die letzten Jahre. Die Kranichpopulation, auch generell die Wildvogelpopulation sind ja völlig hoch. Die Holländer nehmen an, die dürfen die Gänse auch nicht bejagen, da werden sie teilweise vergast. Ja, völlig kranke Welt, wobei man auch sagen muss, ich denke, dass die Vogelgrippe auch irgendwo schon ein Produkt der Massentierhaltung ist und zumindest wird es die Massentierhaltung stark befeuern. Also sehr traurig insgesamt und hier werden auf jeden Fall Reihe für Reihe die Treibjagden abgesagt. Ich meine, wenn die Myxomatose den Hasen dahin rafft und dann ist das Flugwild auch dicht, zumindest legen das einige Behörden nahe, die Flugwildjagd einzustellen. Ja, was willst du dann noch machen? Dann kannst du noch eine Fuchsjagd machen, aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dann läufst du ja durch die Felder durch und dann löst sich ein Schuss und die ganzen Kraniche stehen auf und fliegen weg.
Ja, es ist natürlich traurig dann wieder um die Hege, die man die letzten Jahre betrieben hat, wenn dann durch diese Seuchen wieder dann alles flach liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sag mal, weißt du, warum dieses Thema Myxomatose einfach nicht aufhört? Warum das alle Jahre wieder so reinhaut?
Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal spontan sagen, weil es dem Hasen eigentlich ganz gut geht und wir auch viel Gutes für den Hasen tun. Alle Naturschützer, würde ich sagen, auch die Jäger mit Biotopverbesserung. Und vielleicht ist das auch ein Grund. Ich weiß es nicht. Hast du da andere Infos?
Ich habe gar keine Ahnung.
Da wolltest du mich einfach hier in die Pfanne hauen, ne?
Ich dachte einfach mal, vielleicht weißt du ja was, was ich nicht weiß. Aber ich bin ja kein Niederwild-Spezialist. Ich kenne zwar einige von denen, die sind, aber ich habe da bis jetzt noch nie eine vernünftige Antwort zu bekommen zu dieser Frage, wo ich sagen würde, okay, das kann ich mir jetzt erklären, weil da, wo sie ausbricht, ist es jetzt nicht unbedingt der Fall, dass da massive Überpopulationen herrschen.
Oder Tipp, so. Also, Tipp! Was? Klimawandel!
Das stimmt.
Am Ende ist es der Klimawandel.
Klimawandel. Das gibt's nicht.
Das ist der Klimawandel. Mann, der ist doch klar.
Da hätte man doch auch wirklich früher drauf kommen können.
Ewigkeit. Aber weißt du was? Das Schlimme daran ist ja auch noch, ich war ja letztes Jahr auf Langeoog, auf einer Nordseeinsel, und habe da ja eine Treibjagd gefilmt, habe da auch in einem Treiben die Flinte in die Hand genommen und auch Weidmannsheil gehabt und jetzt ist die Einladung wieder ins Haus geflattert und ich habe mich so gefreut, weil ich jetzt nur zum Jagen dahin darf und auch da in der Einladung steht drin, wegen Myxomatose keine Hasenjagd und ich bin mal gespannt, was sich der Nationalpark noch einfallen lässt spontan bezüglich der Flugwildjagd und wird es eben einfach nur eine Feier, wo der Film gezeigt wird, aber ja, es ist einfach schade, ne? Wie du sagtest.
Es ist richtig schade. Also ich habe normalerweise jedes Jahr so meine 2, 3, 4 Einladungen zu vernünftigen Niederwildjachten. Dieses Jahr keine einzige. Alles abgesagt.
Ja, ich bin ja eigentlich auch gar nicht so der Treibjagdjäger, kann man das so sagen. Und habe eigentlich sonst immer nur Drückjagdeinladungen. Jetzt, wo ich mit meiner Freundin hier im Norden auch ein bisschen Anschluss habe, habe ich 2, 3 Einladungen auch jedes Jahr. Das ist eigentlich schön. Und es macht mir auch wirklich Spaß, muss ich sagen, weil das ist sowas Geselliges. Und am Samstag war, glaube ich, die erste Jagd von mir, die erste Treibjagd, bei richtig schlimmem Wetter, Dauerregen und es lagen am Ende 2 Hasen und war aber egal, weil es war einfach schön. Man hat dann 2 kurzweilige Treiben gehabt, mein Hund hatte Spaß und hinterher gab es schönen Grünkohl. Also ich finde, Treibjagd ist was Tolles. Das ist auch gut, wenn es halt floppt, sage ich mal.
Ja, also ich bin immer bereit, eine schlechte Drückjagd für eine gute Treibjagd abzusagen.
Nee.
Bin ich für zu haben.
Ja, da muss ich ja sagen, also sagst du Drückjagden tatsächlich ab? Kommt das vor?
Nee, also da muss schon viel passieren, also Krankheit oder irgendwas ganz Wildes. Ich finde also so eine Drückjagd, wenn man die zugesagt hat, das ist Ehrensache, dass man da auch hingeht.
Ja, und sehe ich ganz genau wie du. Und ich finde auch eine Erkältung ist da kein Grund. Und es ist echt erstaunlich, wenn du dann ein paar Tage vorher plötzlich Dauerregen angekündigt hast und du siehst, die Leute sagen ab, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Muss ich sagen, ist für mich ein Grund, so einen Gast nicht nochmal einzuladen.
Ja, zumindest wenn das häufiger vorkommt. Ne?
Ja, ne?
Also das ist wirklich ein spannendes Thema, dieses Drückjagd, Einladung, Absagen und so weiter und auch wie die Leute sich dann so benehmen. Hier und da, also passiert ja dann auch schon mal öfter, dann hat jemand irgendwie was Falsches geschossen und dann auf einmal wird der komisch, ne, mit den Einladungen. Es ist wirklich ein absolut spannendes Thema. Was sind so deine Erfahrungen, Ruben? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren.
Ja, also meine Erfahrung ist vor allem, du machst ja als Jagdleiter wahnsinnig viel Gedanken im Vorfeld. Du hast wahnsinnig viel Arbeit und Organisationsaufwand und meistens hast du auch die Möglichkeit, deutlich mehr Gäste einzuladen. Du hast eben nur eine begrenzte Anzahl an Ständen. So, und wenn du dann diesen ganzen Aufwand betreibst, damit dann am besten noch morgens vor der Jagd dir drei Leute absagen, weil irgendwie gerade die Windrichtung nicht passt, dann, wie gesagt, absolutes No-Go. Hätte ich lieber jemand anderen einladen können und diese Leute werden dann auch nicht mehr nochmal eingeladen bei mir.
Also wir haben das System der Standby-Schützen seit einigen Jahren. Du kennst das, Rufen.
Ja.
Von unseren Jagden, aber genau aus dem Grund, weil wenn wir die größeren Jagden haben, dann haben wir zwischen 60 und 70 Schützen. So, und du kannst eh schon mal mit einplanen, 5 bis 10% sagen innerhalb der Woche vor der Drückjagd ab.
Das ist so, ja, gerade bei so großen Jagden, natürlich, es passiert ja auch wirklich irgendwas, was weswegen du auch absagen musst und was auch ein Grund ist, der auch akzeptabel ist, finde ich. Aber wie gesagt, bei so vielen Schützen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Jagd hast mit 30 Schützen, so wie bei mir, dann tut halt jeder Schütze, der fehlt, weh. Ne?
Ja, aber selbst bei diesen großen Jagden tut es weh. Also kannst du dir ja vorstellen, wenn wir jetzt 60 bis 70 Schützen haben, haben wir ungefähr 17, 18 Gruppenleiter, die diese Schützen ja auch irgendwo anstellen müssen. So, jetzt hat jeder also das Schlimmste ist ja immer, wenn der Gruppenleiter ausfällt.
Ja,
so.
Ja.
Und bei uns hat jeder Gruppenleiter zwei Ersatzgruppenleiter. Das heißt, selbst wenn der Gruppenleiter, der erste Ersatzgruppenleiter und der zweite Ersatzgruppenleiter ausfällt, dann gibt es womöglich sogar noch einen dritten Ersatzgruppenleiter, der dann die Schützenkette von 7, 8 Leuten dann anstellt. Weil, wie soll es sonst gehen? Ne? Du kannst da ein riesengroßes Problem bekommen. Und das Schlimmste ist ja dann, wenn irgendwie andere Leute von anderen Gruppen abgezogen werden müssen, die dann warten müssen und dann gibt es ja ein riesengroßes Chaos. Also bei uns ist das schon sehr, sehr, sehr durchgeplant und trotz alledem passiert es immer wieder, dass dann die Leute so komisch ausfallen, ja, dass man da doch wieder improvisieren muss. Aber das ist natürlich besonders an so einem Drückjagdtag, wo eh schon so helle Aufregung bei jedem natürlich herrscht, insbesondere bei den Leuten, die das organisieren. Boah, das ist schon schwierig. Und wenn du dann noch wirklich das Gefühl hast bei manchen Leuten, ja, okay, du hast jetzt gerade einfach keinen Bock, weil es ein bisschen nieselt hier gerade und deswegen kommst du nicht.
Das ist eine Frechheit.
Kann man natürlich, ja, dann wird man schon mal sauer.
Ist wirklich eine Frechheit, muss ich echt sagen.
Und es ist ja nicht nur die Jagd vorgeplant, sondern es ist ja auch das Schüsseltreiben vorgeplant, die Essensrationen sind vorgeplant, weiß ich nicht, die Bierkästen, also alles ist ja irgendwie vorgeplant, ne? Und das ist dann schon wirklich, wirklich sehr ärgerlich.
Aber da hast du recht, also ich kenne das ja von euren Jagden, das ist ja wirklich minutiös geplant bis ins kleinste Detail und da macht auch, denke ich, die Erfahrung sehr viel aus und ich glaube auch die Größe der Jagd macht da viel aus, weil je größer die Jagd, desto überproportional komplexer wird ja das ganze Organisatorische und das habe ich Gott sei Dank nicht das Problem. Eine kleine Jagd, die kriegt man auch noch selbst bewältigt, sage ich mal, aber auch da, ne, es ist immer das Gleiche und ich habe festgestellt, Jagden unter der Woche ist die Absagequote, auch die Spontanabsagequote, deutlich höher als bei Jagden am Wochenende.
Wirklich?
Ja.
Du meinst also, dass Jagden, die jetzt beispielsweise am Mittwoch stattfinden, wird mehr abgesagt als bei Jagden, die am Samstag stattfinden?
Ja.
Ich würde das eher umgekehrt sagen. Naja, wenn die Jagd am Mittwoch ist, dann werden die Leute sich ja frühzeitig Urlaub dafür genommen haben.
Ja, ne? Oder sie haben ihn nicht gekriegt oder irgendwas brennt in der Firma an und er weiß ja, wer es ist, ne? Dann kriegt man doch noch irgendwie.
Also meiner Erfahrung nach sind die Jagden in der Woche von statistisch besser besucht als die am Wochenende.
Ja gut, das ist interessant, dass wir da auch so verschiedene Erfahrungen machen.
Am Wochenende kann ja auch mehr passieren. Also du tankst dir ja aus Versehen eher am Freitag mal einen rein als am Montag oder Dienstag.
Ey, aber auch da kann ich nur dazu sagen, tanken vor der Drückjagd ist im Auto sehr wichtig, aber im Körper einfach nur dumm.
Das ist sowas von dämlich, wirklich.
Also ich rede jetzt nicht von einem Bier, was du abends trinkst, das ist ja noch okay, aber selbst wenn es lass es mal 4 Bier sein. Du bist nicht besoffen, aber trotzdem bist du am nächsten Tag einfach schlechter. Es ist so.
Du bist gerädert. Du bist einfach gerädert. Und deshalb, also früher, bin ich ganz ehrlich, haben wir immer so gemacht. Also bis vor, weiß ich nicht, 5 oder 6, 7 Jahren, immer am Freitag vor der Drückjagd, yo, alles klar. Trifft man sich zusammen, man freut sich so, Bier, Bier, Wein, Schnaps, lalala, so. Und morgens stehst du dann da um 9 Uhr so, uiuiui.
Es ist einfach dumm.
Uiuiui. Und dann ärgerst du dich einfach nur den ganzen Tag. Also wenn es ein, und dann ist es vielleicht so eine richtig gute Drückjagd, so eine richtig gute Drückjagd, wo richtig was los ist. Es kommt richtig wild und du stehst da einfach so, zwar nüchtern, aber trotzdem verpeilt auf dem Stand, weil natürlich der Kater deinen Körper die ganze Nacht gestresst hat. Du bist nicht ausgeschlafen, du bist nicht fit und dann verpennst du das erste Stück, triffst das zweite nicht. Also du weißt einfach dann nach dem Jagdtag, okay, wenn ich heute fit gewesen wäre, hätten hier 5 Stück gelegen mit sauberem Schuss und jetzt liegt irgendwie 1 und irgendwie noch 1 habe ich vorbeigeschossen. Was für eine Scheiße.
Ja, also abends Alkohol trinken ist einfach dumm. Also du bist einfach, wie du sagst, du hast nicht die Reaktionsfähigkeit, du hast einfach in all deinen statistischen Werten bist du einfach ein Low-Performer.
Ja.
In der Regel.
Absolut. Absolut. Und das ist dann auch wiederum nicht in Ordnung,
nee,
dem Jagdherren gegenüber, weil es wird alles vorbereitet, dass alles passt. Und dann hast du da diese Hiopais, die sich voll reingetankt haben und einfach nicht klarkommen am nächsten Tag, ihren Stand nicht finden, dies nicht finden, schlecht drauf sind.
Magazin vergessen,
keine Ahnung, oh, falschen Gummistiefel an oder gar keine. Also da passieren ja die wildesten Sachen, ne? Aber, also ich zumindest oder wir bei uns haben auf jeden Fall daraus gelernt, das gibt es bei uns seit einigen Jahren nicht mehr, dass am Vorabend der Jagd da zu tief ins Glas geschaut wird. Und ich kann es nur empfehlen, also nach der Jagd, wenn die Jagd gelaufen ist und man hat einen schönen Jagdtag gehabt, kann man feiern, wie man will, ist ja wunderbar, macht dann auch Spaß. Aber vor der Jagd, Leute, benehmt euch, es lohnt sich einfach nicht und es ist auch einfach gefährlich. Das darf man dabei auch nicht vergessen.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich bin auch ganz froh, das klappt auch bei Rückkehr des Jahres immer ganz gut. Das sieht man, es wird auch extra so angesagt, dass nicht getrunken werden soll, auch für die externen Jagdgäste. Und es wird sich auch sehr gut dran gehalten. Also der Alkoholkonsum vor Abend der ersten Jagd und auch am Abend der ersten Jagd ist sehr, sehr gering.
Ja.
Es wird natürlich auch mal angestoßen, was auch völlig in Ordnung ist. Also ein ganz gezügelter Alkoholkonsum ist ja jetzt nicht irgendwie problematisch. Und das schlägt sich auch darin wider, finde ich, sieht man in den letzten Jahren diese Ergebnisse, die Disziplin wurde immer besser bei der Drückjagd des Jahres und ist auch ein Faktor, der mit da hineinspielt, finde ich.
Ja, aber es ist ja auch so ganz klar gesagt bei den Reimanns.
Es sind ja auch alle um 10 Uhr schon im Bett dann. Das ja. Ist einfach so.
Nein, man will ja auch am zweiten Tag dann, also es sind ja 2 Jagdtage und selbst wenn der erste Jagdtag irgendwie toll war, ja, trinkt man sich da abends seine 2, 3 Bierchen, ne, geht ins Bett, ist am nächsten Tag wieder fit, alles gut und dann kann gefeiert werden.
Ja.
Ne? Und also es funktioniert auch. Es funktioniert und dann ist auch die Welt in Ordnung. Kann so schön sein, wenn alle mitmachen.
Ja.
Rufen, apropos Mecklenburg-Vorpommern. Wir unterstützen da ein Projekt mit Hand on Demand. Und zwar geht es um die Zukunft des Rotwildes. Das sagt dir doch was, oder?
Das sagt mir was, aber sicher noch. Aber ich lass dich erstmal erzählen, weil ich kann da auch noch was zu erzählen. Fang du an.
Also bei dem Projekt Rotwildes Mecklenburg-Vorpommern geht es darum, eben diesen genetischen Austausch zwischen den Populationen zu fördern und langfristig ein nachhaltiges Rotwildmanagement zu etablieren. Und da ist unter anderem auch der Julian Laumeier dran beteiligt, den wir ja des Öfteren schon hier im Podcast haben. Aber federführend ist hier der Frank Zabel unterwegs. Und mit dem haben wir lange gesprochen und uns informiert über dieses Thema eben, haben da jetzt 5.000 Euro gespendet, aber es kann gar nicht genug gespendet werden, weil dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Also da werden in den nächsten Jahren ein paar hunderttausend Euro benötigt, um dieses Projekt weiter nach vorne zu bringen. Wir haben auch schon angekündigt, uns da weiterhin zu beteiligen. Das war jetzt sozusagen die Erstspende für dieses Projekt und ihr könnt da auch gerne spenden. Ihr findet dazu auf Hand on Demand den Newsartikel. Und bis 300 Euro reicht dem Finanzamt auch ein Kontoauszug als Spendenbeleg. Wenn es darüber gehen sollte, eure Spende, kriegt ihr die Spendenquittung zugeschickt vom Frank Zabel, damit das auch alles in Ordnung ist. Schaut euch das gerne mal anrufen. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist ein Herzensthema. Ich denke für uns alle. Wir haben es ja auch schon öfter im Podcast gehabt. Ich kann ganz interessant davon aktuell berichten, denn ich war letzte Woche auf einem für mich sehr interessanten Filmdreh, wo ich ein Blutauffrischungsprojekt begleitet habe mit der Kamera. Und es ist ja immer so diese Allheillösung, die alle Jäger anpriesen. Wenn das Gengulasch sozusagen vorhanden ist in der Rohpfählpopulation, dann muss da frisches Blut rein. Wobei die Wissenschaft sagt ja eigentlich, das ist nicht so der bevorzugte Weg, weil wir wissen ja auch nicht, was unsere menschengemachte Blutauffrischung für Auswirkungen hat. Und eigentlich müssen wir es schaffen, die Lebensräume wieder zu vernetzen. Das ist ja auch genau ja, der Tenor von Rotwildes MV. Und nichtsdestotrotz, ich war bei einer Blutauffrischung dabei. Und das ist deswegen so interessant, da diese wissenschaftlich begleitet wird. Und die findet sozusagen unter Laborbedingungen statt. Tim, was glaubst du, ist da passiert?
Unter Laborbedingungen.
Ganz genau.
Da würde ich mir vorstellen, dass die Tiere händisch irgendwie befruchtet werden, vielleicht.
Ja, auch keine schlechte Idee. Nein, aber es ist eigentlich gar nicht so wild. Und zwar, wir haben Rotwild aus einem Gatter genommen und dort wurde Rotwild erstmal eingefangen, dann sediert, also schlafen gelegt und dann wurden die beprobt, mit Ohrmarken versehen, damit man diese Tiere eben auch auf dem Zettel hat, sag ich mal. Dann kamen die in einen Anhänger und wurden in ein Rotwildgebiet gefahren, was aber komplett isoliert ist. Also da gibt es von außen keinerlei Möglichkeiten einer genetischen Aufwertung durch Wanderung. Also dieses Gebiet ist komplett abgeschirmt von der Außenwelt, sag ich mal. Und das macht es so interessant, denn jetzt kann man wirklich genau untersuchen, inwieweit sich eigentlich das auswirkt, wenn wir jetzt da neues Wild reinbringen in die Population. Ich dachte eigentlich früher immer, dass man das mit Hirschen macht. Also dass du neue Hirsche da reinschmeißt, sag ich mal, in das neue Gebiet. Aber dem ist nicht so, Tim.
Naja, das sind die Alttiere. Also ich kenne das immer nur so, dass auch wenn man die Rotwildgenetik verbessern wollte, im Sinne von, dass man stärkeres Wild haben will, hat man immer die starken beschlagenen Alttiere umgesiedelt.
Ja, und genauso wurde es auch gemacht. Es wurden im Prinzip 10 beschlagene Alttiere genommen und die wurden jetzt in ein Eingewöhnungsgatter ausgewildert und in diesem Gatter kriegen sie dann hoffentlich ihre Kälber. Und dann kommt da im Frühjahr nochmal ein weiterer, ich sag mal, frischer Hirsch dazu und der macht die dann hoffentlich alle nochmal glücklich. Und dann kann man sozusagen in einem Jahr gleich 31 Tiere im Idealfall in dieses Rotwildgebiet ja in die Freiheit entlassen und hat dann wirklich 30 Tiere als Blutauffrischung, die man da einsetzt. Und ich glaube, man müsste das spüren, den Effekt. Also zumindest müsste man es sehen in den wissenschaftlichen Daten. Aber das wird eben das Interessante sein, wirklich zu sehen, was bringt eigentlich so eine Blutauffrischung? Wie lange hält das eigentlich an? Denn eins ist ja auch klar, irgendwann ist ja auch dieser Effekt der Blutauffrischung verpufft und dann herrscht da wieder Inzest. Und deswegen ist es ja auch wichtig für uns Menschen zu verstehen, wie viele Tiere man eigentlich benötigt, damit diese genetische Verarmung sich vielleicht ein Stück weit umkehrt, wenn es noch nicht zu spät ist. Und diese Ergebnisse kriegen wir hoffentlich aus diesem Laborversuch.
Ja, also ich glaube schon, dass man da mechanisch sozusagen eingreifen kann und das auch über Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sogar. Also man sieht das ja in den verschiedensten Wildgattern dieser Welt, dass das funktioniert. In denen herrscht jetzt auch nicht unbedingt überall eine genetische Armut, wenn da regelmäßig aufgefrischt wird. Und so rum funktioniert das ja auch. Ein weiterer Grund, warum man das aber mit Tieren macht und nicht mit Hirschen, ist, dass beispielsweise ein Rothirsch, also wenn du jetzt einen Gatter-Rothirsch in der freien Wildbahn auswildern würdest, würde der das in vielen Fällen überhaupt nicht überleben, weil die anderen Hirsche das ganz genau merken, wenn da jemand von außerhalb kommt und darauf relativ aggressiv antworten und die Gatterhirsche das nicht so wirklich gewohnt sind, dass da jemand ankommt und sie umbringen will tatsächlich. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man das mit den Tieren macht. Kommt auf die Wildbestände an, wenn da nicht großartig andere Hirsche sind, dann wird auch ein Gatterhirsch das wahrscheinlich in freier Wildbahn überleben. Aber naja, also da gibt es viele Optionen, aber ich glaube, man muss halt versuchen, was praktikabel ist. Ne? Also wenn man eben diese Wildparks hat oder komplett isolierte Populationen, wo einfach absehbar ist, okay, da kann man jetzt nicht 300 Kilometer Wildbrücken bauen, dass da auch mal ein anderer Hirsch mal rüberkommt, dann muss man es eben so machen. Ja?
Ja.
Oder man muss sich eben überlegen, dass das Rotwild, was dort ist, eben woanders auszuwildern, aber ist ja dann auch nicht unbedingt sinnvoll. Das ist so ein Individualproblem teilweise. Ganz schwierig, das pauschal zu beantworten.
Ja, und ich muss auch sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei dieser, ja, bei dieser Blutauffrischung, war eben, dass das auch gar nicht so unaufwendig ist. Also diese, gerade mit der wissenschaftlichen Begleitung, mit der Betäubung vorher und so weiter und so fort. Es ist schon auch ein gewisser Stressfaktor fürs Tier. Also ich würde sagen, das ist zumutbar, aber es ist halt schon auch ein gewisser Stress fürs Tier. Da muss auch das gemacht werden von Leuten, die das verstehen, die das schon mal gemacht haben, Erfahrung haben damit. Und ich sehe da auch viele Faktoren, wo es dann eben auch vielleicht schief gehen kann für die Tiere, wo auch vielleicht das dann nicht so schön ist. Ich meine, wir sehen das alle auf der Autobahn jeden Tag, was da an Schweinlastern und so weiter fährt. Das ist nicht schön für so ein Tier. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen kann ich mir zumindest nicht vorstellen danach, dass diese Blutauffrischung durch den Menschen das Wundermittel ist sozusagen, womit wir alle Rotwildpopulationen retten, sondern ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist, dass wir weiterhin an der Lebensraumvernetzung arbeiten, weil ja nicht nur am Ende der Rothirsch davon profitiert, ist es ja so viele andere Arten, die davon auch profitieren.
Genau so ist es.
Insofern, tipptopp, dass wir da als Hand on Demand auch das unterstützen. Finde ich gut. Danke, Tim.
Gerne. Das Thema haben die Hunter Brothers auch mit initiiert, weil die den Frank Zabel auch ganz gut kennen und weil das Projekt eben auch aus Mecklenburg-Vorpommern, der Heimat der Hunter Brothers, kommt, ist das natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Aber selbst wir Kölner oder wir aus Rheinland-Pfalz oder aus Nordrhein-Westfalen, wir unterstützen das natürlich trotzdem, weil es betrifft uns ja alle und diese Erkenntnisse sind ja auch nicht bundeslandexklusiv, sondern die gelten ja mehr oder weniger für den gesamten deutschen Wildtier-Management.
Wildes Wort. Wir wissen schon alle, was gemeint ist, würde ich sagen.
Wir wissen schon, was wir meinen, genau.
Tim, ja,
so sieht's aus.
Ich würde sagen, wir müssen aber ganz dringend, die Zeit rennt davon, wir müssen mal an die Top 3 des Monats.
Das machen wir, jetzt.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, Ruven, die Top 3 Filme des Monats. Ich rede gar nicht lange um den heißen Brei oder die heiße Wurst herum, weil ich habe tatsächlich einen Riesenhunger gerade. Und wenn ich diese wilden Bratwürste von unserem Publisher Hunting Thomas gerade schon vor mir sehe im Thumbnail, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
Das duftet, ist der Wahnsinn. Diese geräucherte Paprika. Ich freue mich aufs Probieren, kann ich euch jetzt schon sagen. Jetzt können wir alle drei Wurstsorten füllen. Und dann kommt der schönste Teil, braten und probieren. Es sind auf jeden Fall alle drei super lecker und es lohnt sich auf jeden Fall, die nachzumachen. Es werden jetzt in Kürze weitere Videos folgen zum Thema Wildverarbeitung. Ich habe noch 3 Bratwurstideen, die kommen im nächsten Teil. Auch passend zur Jahreszeit, ein bisschen weihnachtlich. Ja, und ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall noch schmecken, ist ja noch genug Wurst da. Und ich sage bis zum nächsten Mal, weit mal sein.
Ja, er hat es wieder getan. Unser lieber Hunting Thomas, unser Metzgermeister, hat sich wieder dem Thema Wildwürste gewidmet. Und das ist ja mittlerweile wirklich eine Wissenschaft, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Aber man kann so viel mittlerweile machen. Und er sagt selber, hier ist für jeden Geschmack was dabei und das kann ich sowas von unterschreiben. Da hat er wieder tolle Kreationen gezaubert, oder Ruven?
Und ich musste auch, als ich das Video gesehen habe, daran denken, an die Würste, die er beim Hoodwee gemacht hat, weißt du noch? Oh. Thomas ist einfach ein Virtuose. Also sein Handwerk beherrscht dieser Mann. Er macht das wirklich richtig gut und ich bin echt dankbar, dass er bei uns im Team dabei ist.
Ja, und man sieht auch, also die Filme sind ja relativ einfach gemacht. Das ist ja nichts Kompliziertes, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Leute so lieben. Du musst dir das mal vorstellen, der Film hat 52 Kommentare und es geht nur darum, eine Wurst zu machen. Also da wird kein Stück Wild erlegt oder irgendwas. Aber die Leute finden da wirklich diese einfache, charmante Art, die der Thomas hat, einfach klasse, weil es, glaube ich, auch so einlädt, um es wirklich selber zu machen, weil jeder das Gefühl hat, ey, das kriege ich jetzt auch hin. Ne? Also manchmal, wenn man diese High-End-Kochvideos hat, da denkst du ja auch nur so, ja, okay, und wie soll ich das jetzt machen?
Du brauchst noch irgendwie einen Drachenzahn und Einhornpulver und dann kannst du das Rezept erst vollenden.
Ja, ja. Und bei Thomas denkst du einfach, yo, das schaffe ich auch.
Ist so. Und ich finde auch, Thomas wird auch noch lockerer oder ist in den letzten Jahren deutlich lockerer vor der Kamera geworden.
Absolut, so ist es. Perfekter Top-3-Film.
Ja, Platz 2. Ich will auch gar nicht lang drum herum reden, Tim. Ich habe mir mal den Geburtstagshirsch ausgewählt von Jens in Ungarn.
Jens hat es jetzt auch mal geschafft.
Am nächsten Morgen geht es wieder raus. Direkt in den Nahkampf.
Jens hat es auch mal geschafft, den Geburtstagshirsch zu schießen, aber da war ja was. Also in den Kommentaren gab es ein bisschen Kritik, Tim. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da los war.
Ja, es gab Kritik, weil wir am ersten Abend einen Hirsch gesehen haben, der ein bisschen krank war. Und da haben sich die Leute tierisch darüber aufgeregt, dass wir diesen Hirsch nicht erlegt haben. Und ich kann es verstehen, denn wenn ich im eigenen Revier jetzt gewesen wäre in der Eifel und diesen Hirsch gesehen hätte, ich hätte ihn definitiv auch sofort erlegt. Erstens, weil er krank gewesen ist. Zweitens, weil es ein alter Hirsch war. Auch noch ein starker Hirsch war, muss man auch dazu sagen. Und auch wirklich eine interessante Trophäe hatte. Also eigentlich hätte auch an diesem ersten Abend in Ungarn nahezu alles dafür gesprochen, diesen Hirsch zu erlegen. Trotzdem hat Jens, der die Büchse geführt hat, diesen Hirsch nicht erlegt. Und die Erklärung ist vielschichtig.
Du willst dich jetzt also, auch nur hier aus der Affäre ziehen, Tim.
Nein, also zunächst mal ist es so, es war der erste Abend in Ungarn, der erste Abend in diesem Jagdrevier. Wir kannten das Revier noch nicht. Und dieser Hirsch steht so im dämmerigen Licht an so einem Haufen Äpfel und frisst mit so einem anderen kleinen Spießer Hirsch und rührt ab und zu auch rum. Der Hirsch wirkte im ersten Moment für uns auch gar nicht krank, sondern der sah eher so ein bisschen betrunken aus.
Ja, hat einfach einen draufgekriegt in der Brumft, oder?
Der hat so getorkelt irgendwie so ein bisschen. Ne? Und der Jagdführer, wir sahen dann diesen Hirsch und der Jagdführer, ja, willst du schießen? Und Jens so, erster Abend, ich weiß nicht. Und der Hirsch stand da so ein bisschen wie angebunden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, ja.
Wenn dieser Hirsch uns in einer, sag ich jetzt mal, normalen jagdlichen Situation, während der Pirsch irgendwie gekommen wäre, dann wäre das, glaube ich, was ganz anderes gewesen. Also dann hätte Jens den Hirsch wahrscheinlich auch am ersten Abend geschossen. Aber das war so ein bisschen so, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist da jetzt auf diesem Futterplatz und der Hirsch steht hier immer und ja, jetzt gehen wir hier hin und jetzt soll man ihn irgendwie erschießen.
Aber er war ja schwer krank.
Also ob der jetzt schwer krank ist, also er hat halt ein dickes Gelenk an seinem linken Hinterlauf gehabt. Also wenn man den Hirsch schießen will und argumentieren will, ich habe den geschossen, weil er krank war, funktioniert das damit auf jeden Fall. So, ich habe aber auch schon Hirsche gesehen, die haben nur 3 Läufe gehabt und hatten gar keine Probleme. Auch Hirsche, die hatten ewig alte Verletzungen an den Läufen und das sind so ganz klassische Brunftverletzungen. Und diese Verletzung hatte dieser Hirsch jetzt auch nicht schon seit Jahren, sonst hätte man ihm das wenigstens am Geweih sehr wahrscheinlich angesehen, sondern das war eine relativ frische Verletzung. Der hat einfach nur ein dickes Knie gehabt, Kreuzbandriss oder sowas.
Also war er doch nur, ja, nicht ganz so krank. Bisschen verknackt. Ja,
also der hat jetzt keine offene Fleischwunde gehabt oder so. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Also wenn du siehst, da hat irgendwie, der hat hinten einen Forkelstich von dem Hirsch auf der Keule oder im Bauchbereich und da läuft das Blut irgendwie raus oder die Gedärme kommen raus. Also so, das ist ja gar keine Frage. Da hätte der Jagdführer auch selber sofort gesagt, bitte sofort schießen, kranke Hirsch, und dann wird das nachher auf der Abrechnung irgendwie geregelt, dass man irgendwie nur 50% bezahlen muss oder wenn überhaupt irgendwie sowas. Dann ist das ein Abschuss, den der Naturschutz oder der Tierschutz zwingend fordert und wo, wenn du das nicht machen würdest, auch eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat oder was auch immer vorliegen würde, weil du deiner Aufgabe als Jäger nicht nachgekommen bist. Aber, und das ist jetzt das ganz große Aber, wenn du im Ausland jagst und einen Jagdführer dabei hast, dann ist das seine Aufgabe, das zu entscheiden und nicht deine. Du kannst ihn natürlich darauf hinweisen und in dem Fall wäre es so gewesen, ja, er hat gesagt, wir können den Hirsch schießen, aber er hat nicht gesagt, schieß den Hirsch wegen seiner Verletzung, der muss jetzt geschossen werden, sondern wenn du diesen Hirsch schießen willst, wegen seiner Trophäe, dann schieß den, musst du aber auch zu 100% zahlen natürlich.
Ja, und habt ihr den Hirsch noch mal wieder gesehen?
Ja, tatsächlich hatte Jens dann einen Tag später seinen Hirsch bekommen und ich habe dann gesagt, ich möchte auf diesen Hirsch jagen. Also unter anderem auf diesen Hirsch. Es waren 2 Hirsche, die in Frage gekommen wären und ich habe gesagt, aber wenn wir diesen Hirsch nochmal sehen, schieße ich den, auf jeden Fall. So, weil er krank ist, weil er alt ist und weil mir die Trophäe gefallen hat. Und mittlerweile hatten wir auch herausgefunden, da in diesem Revier einen Hirsch zu bekommen, war definitiv kein Selbstläufer. Und diese Chance, die wir am ersten Abend da hatten mit diesem Hirsch, war einfach so maximales Glück. Also wir haben die ganze Zeit keine einzige Chance mehr bekommen während dieser Jagdreise, die so einfach war und so gut war wie diese Chance. Also hätten wir das vorher gewusst, also wir haben uns alle in den Arsch gebissen, dass wir die Chance nicht genutzt haben. Naja, wir haben diesen Hirsch in jedem Fall nochmal gesehen. Da war er aber auf irgendwie 250 Meter super verdeckt. Ich habe versucht, da irgendwie drauf zu kommen. Dann kam aber blöderweise, weil es relativ nah an der Straße war, ein Auto vorbei, das Rudel ist abgesprungen. Und man muss noch dazu sagen, der Hirsch, der da am ersten Abend ja so alleine stand, also dieser Hirsch, dieser vermeintlich kranke Hirsch, stand 2 bzw. 3 Tage später dann wieder mit 20 Stück Haarwild als brunftender Hirsch auf dem Brunftplatz. Ne?
Also kann es auch gar nicht so schlimm gewesen sein.
Nee, und das Gelenk war auch schon wieder deutlich abgeschwollen.
Ja, ich denke, das kann man, glaube ich, nachvollziehen so. Es ist manchmal auch schwierig so von außen, ohne das so.
Es ist im ersten Moment immer, oh ja, der war krank, musste sofort schießen. Ja, aber so Tiere können auch einiges ab. Und ich sag mal so, wenn das war jetzt ein alter, reifer Hirsch, den hätte man sowieso schießen können. Das wäre ja alles gut gewesen. So, aber ich habe das auch schon in vielen Revieren gesehen. Da war dann so, weißt du, der 5-6-jährige oder 7-jährige Zukunftshirsch, so das Monster aus diesem Revier, wo schon klar ist von der Veranlagung her, das wird der absolute Brecher, Rekordhirsch und so weiter und so fort. Und der hat dann hinten mal so einen kleinen am Lauf abbekommen. So, der wird dann auch nicht geschossen, weil man weiß, der erholt sich wieder. Wenn das jetzt aber so ein kleiner Abschusshirsch ist, so dann schießt den jeder, weil er sagt, ja, der war krank. Ne?
Falls dann auch ganz gut passt sozusagen. Ne?
Ja, das ist dann ein weites Feld. So, den einen schot man vielleicht eher als den anderen und den anderen schießt man eher als den anderen. Ja, das ist so ein bisschen Gefühlssache, aber trotz alledem, man muss sich in erster Linie daran halten, was der Berufsjäger oder der Jagdführer sagt oder nicht sagt. Und das kannst du eben im Ausland nicht selbstständig entscheiden. Da gehört noch jemand anders zu. Und was man auch nicht vergessen darf, also da würde ich gerne mal die Leute sehen, die dann sagen, alles klar, das war jetzt so ein 9,5 Kilo Hirsch. Ne, der kostet mal so schnell um die 5.000, 6.000 Euro, wenn man ihn dann bezahlen muss. Die dann sagen, ach, das Tier tut mir so leid. Die Trophäe interessiert mich ja überhaupt nicht, aber ich schieße den jetzt, weil das Gelenk ja so dick ist. Nehme ich auf meine Kappe, komm, die 6.000 Euro bezahle ich einfach, ist mir egal.
Ja, das ist dann sozusagen das intrinsische Problem der Auslandsjagd. Aber mein Gott, das ne? Entweder take it or leave it.
Ich will nur sagen, ich kann da sehr, sehr viel nachvollziehen. Wie gesagt, im heimischen Revier, ich hätte ihn auch sofort erlegt, gar keine Frage. Aber dieses Thema ist relativ vielschichtig, kommt auf die Situation an und es ist nicht so einfach zu beantworten, was jetzt hier zu 100% das Richtige oder das Falsche gewesen wäre. Wir sind auch alle keine Tiermediziner und wir wissen alle nicht, was in diesem Knie los war jetzt von dem Hirsch. Da kann alles Mögliche gewesen sein oder auch nicht.
Aber zu 100% richtig zu beantworten, Tim, gibt es diesen Monat bei der Top 1 Filmfrage gar keine Alternative für mich.
So, nachdem ich jetzt den ganzen Morgen die Kamera gehalten habe, muss ich mir das hier auch erstmal genauer ansehen. Bruder Herz, bleib mein Pfeil.
Bleib mein Stank.
Ich hatte mich ja so gefreut, mal einen Fehlschuss von Paul gefilmt zu haben, aber wie sich dann herausstellte, hat er ja zwei perfekte Treffer platziert.
Ja, hat mich auch.
Es hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, so was hat er denn jetzt gemacht. Aber wirklich, der Steilbock hat halt wirklich fast gar nicht gezeichnet, ne?
Traumhafter geht's nicht.
Traumhafter geht's nicht.
Das Schöne ist, der Tag ist ganz, ganz jung. Wir haben noch alles vor uns.
Deshalb jetzt capen, Fleisch bergen, ab in den Rucksack und dann geht's weiter.
Da gibt es absolut überhaupt gar keine Alternative und da diese Filmreihe noch 4 Teile haben wird, habe ich die Befürchtung, dass es auch im nächsten Monat keine Alternative geben wird. Es tut mir leid, es tut mir überhaupt nicht leid. Im Gegenteil, ich freue mich sehr darüber, über Abenteuer Kasachstan von den Hunter Brothers. Die Filmreihe geht endlich los und ich glaube, das wird, ohne da zu viel zu versprechen, eines der absoluten Highlights dieses Jahr auf Hunt on Demand sein. Es geht los mit der Steinbockjagd. Es endet mit den Maralen und schon der erste Teil war so überwältigend, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das noch besser werden soll.
Ja, ich muss auch ganz klar sagen, was mir im letzten Kasachstan-Film von Paul und Gerold so ein Stückchen gefehlt hat, also da, wo sie die beiden Hirsche geschossen haben, das hat dieser Film allein schon in Hülle und Fülle und es hat mir so dermaßen gut gefallen. Ich kannte die Geschichten schon von Paul, die hat er mir in Kanada erzählt und ich bin nicht enttäuscht, im Gegenteil, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Film. Also wirklich top Spitzenjagdfilm, hat alles, was ein guter Film braucht, meiner Meinung nach. Und dieses Abenteuer, vielleicht auch, weil ich mich selber auf mein Kasachstan-Abenteuer freue, was ich schon seit 2 Jahren plane. Wahrscheinlich mag ich es deswegen auch umso mehr. Aber für mich einfach so eine klare Filmempfehlung, muss ich einfach jeder anschauen.
Den Film muss man sehen. Also wenn man noch kein Hand-on-Demand-Abonnent ist, also alleine wegen dieses Films, lohnt es sich wirklich, sich anzumelden. Es ist einfach... ist einfach der Hammer. Und was ich so schön finde, ist auch, dass dieses zwischen der Jagd so geil rüberkommt in diesem Film. So diese Anreise, die Jagdführer werden so vorgestellt und man wird so richtig mitgenommen in dieses Feeling, was da herrscht.
Ja, ganz genau. Und das meinte ich ja damals, dieser Film von Paul und Gerold, die waren auch gut, die letzten Kasachstan-Filme. Es gab ja schon mehr von denen, aber da war das eben, du warst so sofort ins kalte Wasser geschmissen und hier hast du das Gefühl, du machst wirklich die ganze Reise mit und du bist die ganze Reise dabei und es ist super gefilmt, es ist super authentisch, der Jagdführer ist alles so witzig, das Gesamtpaket ist einfach perfekt und ich denke, wir haben es jetzt genug gelobt.
Reicht jetzt auch. Nee, aber ich freue mich da wirklich sehr auf die kommenden Teile. Wenn ich Gerold richtig verstanden habe, wird es jetzt alle 2 Wochen wird ein neuer Teil kommen. Das heißt, das ganze Thema zieht sich jetzt noch ein bisschen. Aber ja, man kann sich sehr drauf freuen. Und ansonsten aber auch, um hier nichts zu unterschlagen, es sind wirklich manierliche Filme auf Hand und Demand gekommen. Jagdkrone war unter anderem in Afrika unterwegs, aber auch zur Dammwildbrunft mit seinem Kompagnon Malte und zur Drückjagd waren sie auch unterwegs. Die Schwarzwaldhunters waren zur Drückjagd, die Hunter Brothers waren auf Drückjagd. Es wurde in Schweden wieder gejagt auf Birkhähne und viele.
Tim, du hast jetzt geschafft, 2 Monate in Folge eine Bestbewertung von mir zu ignorieren. Im nächsten Monat muss ich mich wieder reinkämpfen.
Ja, es wurde auch Sika in Arnsberg gejagt von Ruven.
Im nächsten Monat bin ich wieder dabei.
Der Film wurde sehr gut bewertet. Herzlichen Glückwunsch, Ruven.
Danke.
Sehr gut.
Danke.
Naja, es gab auf jeden Fall viele Filme. Hunter Fieber war auch unterwegs, beziehungsweise sein Bruder Charlie. Die waren auch auf Hirschjagd noch. Und Copter Pro war in Schottland Hirschjagen. Also sehr internationale Filme letzten Monat auf Hand und Demand erschienen. Und das wird jetzt auch so weitergehen. Gehe ich davon aus. Natürlich aber auch viele Filme aus den heimischen Revieren, klar.
Und es wird ja noch bunter werden in den nächsten Monaten, denn wir kriegen schon wieder Zuwachs.
Das sind wir, das ist Freunde der Jagd und das habt ihr zu erwarten. Revierpraxis, Fallenjacht, Niederwild, Raubwild, Wissensthemen, kleine Dokumentationen, Expertenrunden und so weiter und so fort. Natur und Artenschutz, das ist das, was uns ausmacht. Guckt einfach rein, klickt rein, wir freuen uns. Tschüss.
He's back. Back again. Ja, also wirklich ein ganz unerwartetes Comeback aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber am Ende ist es doch wieder so. Alles für die Hühner. Yannick Bönke ist zurück. Freunde der Jagd ist zurück auf Hand on Demand. Wie schon gesagt, unerwartet. Aber letztendlich bin ich doch jetzt ganz froh, dass es so gekommen ist. Denn es ist einfach so. Der Typ ist natürlich ein bisschen crazy. Gar keine Frage, ein verrücktes Huhn.
Aber deswegen lieben ihn die Leute wahrscheinlich.
Aber er ist halt sehr direkt und voll in die Fresse einfach rein und ist einfach schon einer, der bei Niederwild- und Raubwildbejagung halt doch wirklich einen Peil hat. Das kann man ihm definitiv nicht absprechen, unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Aber ich bin froh, dass er eine Hülle an Niederwild- und Raubwildfilmen jetzt zurück auf Hand und Demand bringt und viel aus der Praxis hat er mir schon verraten, viel Sachen bauen, viel basteln, ja, einfach so im Dreck wühlen irgendwie. Das ist Yannick Bönke, das ist Freunde der Jagd.
Man kann sagen, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Also er hat sich sehr, sehr doll weiterentwickelt.
Ja, da ist was passiert. Also er war ja früher, wie lange ist das her, Rufen? 4 Jahre ungefähr?
Kann sein, ja.
Um den Dreh, 4 Jahre war er jetzt raus. Und in der Zeit hat sich bei ihm viel getan. Er ist sesshaft geworden, er ist Papa geworden. Und der junge Wilde hat sich ein bisschen beruhigt und sich, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr auf das Wesentliche fokussiert.
Ja, und es gibt ja noch mehr Neuigkeiten, habe ich schon vernommen, aus dem HOD Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Ja, im HOD Club gibt es auch wieder was zu gewinnen. Ihr habt ja alle schon gesehen, ihr könnt ja mit Feld und Jagd oder mit Jens und mir auf Drückjagd nach Tschechien fahren. Mit Feld und Jagd im November und mit Jens und mir nach Tschechien im Januar. Und organisiert wird das ja zusammen mit Westfalia Jagdreisen. Die sind ja Partner von uns, das haben jetzt ja, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen. Unter anderem die Reisen nach Kasachstan von Paul und Gerold, auch begleitet von Westfalia Jagdreisen. Vielleicht gibt es das ja auch mal zu gewinnen im HOD Club. So eine Moraljagd. Why not? Aber in jedem Fall gibt es von Westfalia Gutscheine zu gewinnen im HOD Club ab nächster Woche. Und zwar zweimal 250 Euro. Die könnt ihr einsetzen für alle möglichen Jagdreisen, die Westfalia anbietet in ihrem Sortiment. Einfach mitmachen und gewinnen und im besten Fall dann eine schöne Jagdreise haben.
Ja, Tim, also wunderbar gesagt. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge gequatscht wieder. Haben uns auch schon ein bisschen verquatscht wieder. Aber es war schön. Die Zeit vergeht immer so schnell.
Ja, die Zeit vergeht wirklich sehr schnell. Und ansonsten wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Beginn der Drückjagdsaison im November. Passt gut auf euch auf, macht keinen Quatsch. Und wie gesagt, am Vorabend nicht zu tief ins Glas schauen. Das lohnt sich nicht.
Pro-Tipp Nummer 1.
Ja, also in diesem Sinne, Horido und Weidmannsheim.
Tim, vielen Dank fürs Zuhören. Horido und Weidmannsheim.